NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Großbritanniens Premier Cameron steht unter Druck, seit er seine Offshore-Geschäfte zugegeben hat. Und gerade jetzt kann er das so gar nicht brauchen. Dazu auch unser Kommentar. Nach Deutschland kommen kaum noch Asylbewerber. Griechenland hat derweil wieder Flüchtlinge in die Türkei abgeschoben. Und der Papst modernisiert die katholische Lehrmeinung zu Ehe und Familie. Gestern Abend zur besten Sendezeit, da musste Premier David Cameron im britischen Fernsehen Farbe bekennen. Auch er war an einer Offshore-Firma beteiligt. Darüber hatte es bereits tagelang Spekulationen gegeben und jetzt stellte Cameron klar, er hat Anteile an einem Investment-Trust seines verstorbenen Vaters besessen und die verkauft, bevor er sein Amt als Ministerpräsident angetreten hat. Das ist nicht illegal, aber es untergräbt seine politische Glaubwürdigkeit. Die Reaktionen in London kennt Gabi Biesinger.
Die Londoner, die am Nachmittag im Park am Fitzroy Square in der Innenstadt die Frühlingssonne genossen, sahen das Geständnis ihres Premierministers, einst an der Briefkastenfirma seines verstorbenen Vaters beteiligt gewesen zu sein, ziemlich gelassen.
I don't think it was illegal at the time, so although it might be inadvisable, I don't think it's a matter for resigning.
Das war damals wohl alles legal. Natürlich war es unklug, ist aber kein Grund für einen Rücktritt, meinte Chris. Und Gareth fand:
I don't think it's a huge issue, to be honest. Small nature.
Das ist doch wirklich keine große Sache. Es ging um wenig Geld, Familienangelegenheit. Deswegen muss man nicht zurücktreten. Auch auf der politischen Ebene verstummten im Laufe des Tages die meisten Rücktrittsforderungen. Cameron hatte am Donnerstagabend in einem Fernsehinterview zugegeben, bis kurz vor seinem Amtsantritt als Premierminister an einer Briefkastenfirma seines inzwischen verstorbenen Vaters beteiligt gewesen zu sein. 2010 hätten seine Frau und er die Anteile mit einem Gewinn von umgerechnet knapp 25.000 Euro verkauft. Seit Sonntagabend hatten Journalisten und Oppositionspolitiker den Regierungschef mit Fragen gelöchert, ob er von Offshore-Steuermodellen profitiere, nachdem der Name seines Vaters in den sogenannten Panama Papers aufgetaucht war. Doch 4 Tage lang hatte Cameron gemauert und sich hinter geschickt formulierten Pressemitteilungen verschanzt. Dass er erst so spät reinen Tisch machte, hat ihm vermutlich mehr geschadet als die finanzielle Beteiligung selbst. Nicola Sturgeon, Vorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP, zweitgrößte Oppositionspartei im Unterhaus.
I think David Cameron's got big questions to answer. I mean, it seems as if this information has had to be dragged out of.
David Cameron muss noch entscheidende Fragen beantworten. Jede Information musste man ihm aus der Nase ziehen. Aber wichtiger ist jetzt, dass wir uns darauf konzentrieren, zwielichtige Steuerpraktiken in Großbritannien zu bekämpfen und an allen Stellen Transparenz herzustellen. Es ist wichtig, dass alle ihre Steuern zahlen.
And I think that's really important.
Ein bisschen klingt das wie zurück zur Tagesordnung und der Grund, warum die Opposition Cameron nicht ganz so hart angeht, könnte in dem gemeinsamen Interesse liegen, den Austritt der Briten aus der EU zu verhindern. Am 23. Juni stimmt Großbritannien über den Verbleib in der Europäischen Union ab und der Premierminister ist der wichtigste prominente Kopf, der seine Landsleute von den Vorteilen einer Zukunft in der Union überzeugen könnte. Würde seine Glaubwürdigkeit jetzt nachhaltig beschädigt oder müsste er gar zurücktreten, würde das den Befürwortern des Brexit, des britischen Austritts, in die Hände spielen.
Gabi Biesinger war das aus London. Die Wogen schlagen hoch nach jeder neuen Enthüllung im Zusammenhang mit den Panama Papers, nicht nur in Großbritannien. Auch Argentiniens Präsident Macri beispielsweise steht unter Druck, seit seine Offshore-Geschäfte bekannt geworden sind. Und in Island, da ist Regierungschef Gunnlaugsson ja bereits zurückgetreten. Dabei geht es nicht in jedem Fall um verbotene Transaktionen oder gar Steuerbetrug. Der Schaden ist oft vor allem ein politischer. Den Fall Cameron kommentiert Jens-Peter Marquardt.
Die meisten Politiker und Spitzenmanager stürzen nicht über das, was sie getan haben, sondern über ihr Krisenmanagement. Immer nur so viel zugeben, wie ohnehin schon bekannt, anstatt von Anfang an für umfassende Klarheit zu sorgen. Salamitaktik nennt sich das. Eine Taktik, die selten zum Erfolg führt, sondern meist in den Abgrund. Auch David Cameron hat sich in dieser Woche als Salamitaktiker erwiesen. Seine Antwort auf die Frage, ob er an dem Offshore-Fonds seines Vaters beteiligt gewesen sei, lautete, er besitze keine Finanzbeteiligungen. Das war aber leider nur die halbe Wahrheit. Jetzt hat er eingeräumt, er habe sehr wohl ein paar Anteile an Vaters Holding besessen, diese aber vor seinem Amtsantritt als Premierminister 2010 verkauft. Salamitaktik. Warum hat er das nicht gleich gesagt? War es ihm, der jetzt auf internationalen Konferenzen gegen Steueroasen kämpft, peinlich? Es hätte ihm nicht peinlich sein müssen, denn es war nur ein kleiner Betrag, den er dort investiert hatte. Und nach seinen eigenen Worten hat er die Erträge daraus auch ordnungsgemäß versteuert. So what? Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben und hatten solche Finanzanlagen direkt oder indirekt in ihren Depots. Völlig legal, Aktien oder Rentenfonds mit Sitz in Luxemburg zum Beispiel. Wenn all diese Anleger nun zurücktreten müssten, dann wären nicht nur die Parlamente leer, sondern auch die Redaktionsstuben. Cameron hat immerhin gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und nach 4 Tagen eine wahrscheinlich ausreichende Antwort gegeben. Er wird deshalb wegen seiner Blairmore-Anteile nicht zurücktreten. Doch der ganze Wirbel um seine Finanzen kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Seine Glaubwürdigkeit als aufrechter Kämpfer gegen Steueroasen und für mehr Transparenz auf den Finanzmärkten hat Schaden genommen. Und wieder rückt seine Herkunft in den Vordergrund. Die teure Ausbildung an der Eliteschule in Eton, seine poschen Freunde, sein Vater, der Investmentmanager, Futter für seine Gegner. Ausgerechnet jetzt, wo er den schwersten Kampf seiner Amtszeit führt, für die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU. Die Opposition ist ihm dabei bisher keine große Hilfe. Der Populist Nigel Farage reibt sich die Hände und führende Kräfte in seiner eigenen konservativen Partei, die das Land aus der Europäischen Union treiben wollen, freuen sich über alles, was ihrem EU-freundlichen Premier und Vorsitzenden schadet. Jeder weiß, dass es in Referenden nicht nur um die Sache geht. Vielmehr entscheiden häufig Stimmungen und Befindlichkeiten. Die Niederlande haben das jetzt gerade wieder gezeigt. Und es ist zu befürchten, dass auch am 23. Juni, wenn die Briten über den Verbleib in oder den Austritt aus der Europäischen Union abstimmen, sachfremde Argumente und Stimmungen eine große Rolle spielen. Und so könnte David Cameron am Ende doch noch zum Rücktritt gezwungen sein. Nicht wegen der Blairmore Holdings, sondern wegen einer möglichen Niederlage beim EU-Referendum. Dass auch potente Geldgeber der Austrittskampagne in den Panama-Papieren auftauchen, wird ihm nicht helfen.
David Camerons Offshore-Geschäfte und sein Krisenmanagement kommentierte Jens-Peter Marquardt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Behörden in Belgien melden einen Fahndungserfolg. Bei den Ermittlungen zu den Anschlägen von Brüssel sind der Polizei weitere Verdächtige ins Netz gegangen. Und einer von ihnen, Mohamed Abrini, steht offenbar auch mit den Attentaten in Paris in Verbindung. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Mohamed Abrinis DNA wurde in der Wohnung in Brüssels Skarbek entdeckt, in der die Bomben für das Flughafenattentat zusammengebaut wurden und von der aus die Attentäter das Taxi zur Abflughalle bestellten. Das berichtet der renommierte Internetinformationsdienst Politico EU unter Berufung auf Polizeikreise. Der 30-jährige Abrini ist nach Informationen des belgischen Senders VRT höchstwahrscheinlich der Mann mit dem dunklen Hut und der hellen Jacke, der gemeinsam mit den beiden Selbstmordattentätern am 22. März die Abflughalle des Brüsseler Flughafens betrat, dort einen Sprengstoffkoffer deponierte und anschließend zu Fuß wieder Richtung Stadtzentrum zog. Der Belgier Mohamed Abrini gilt als ein guter Freund des inhaftierten Terrorverdächtigen Salah Abdeslam. Abrini soll an den Anschlägen von Paris beteiligt gewesen sein. 2 Tage vor dem Paris-Attentat war der 30-Jährige gemeinsam mit Salah Abdeslam an einer Tankstelle im französischen Resson an der Autobahn Richtung Paris gefilmt worden. Abrini soll am Steuer des Wagens gesessen haben, den Abdeslam angemietet hatte und den die Paris-Attentäter bei ihren Anschlägen benutzten. Der 30-Jährige soll in Syrien für die Terrororganisation Islamischer Staat gekämpft haben. Nach belgischen Medienberichten wurden heute insgesamt 3 Männer verhaftet. Unter ihnen Abu Amrit, der als der Anführer der Anschläge von Paris und Brüssel gilt.
Was ist eigentlich eine erfolgreiche Flüchtlingspolitik? Das wird unterschiedlich definiert, je nachdem, wie man fragt. Für die Regierungskoalition bedeutet erfolgreich im Moment offensichtlich, es kommen deutlich weniger Schutzsuchende bis nach Deutschland. Das ist Sinn und Zweck des Paktes mit der Türkei. Die aktuellen Zahlen hat Innenminister de Maizière heute vorgestellt. 20.000 Asylsuchende waren es im März. Für die fehlen allerdings Plätze in den Sprach- und Integrationskursen. 200.000 solcher Plätze fehlen insgesamt. Aus Berlin, Julia Barth.
Leere Betten in Erstaufnahmeeinrichtungen, wenige hundert statt viele tausend Flüchtlinge an der deutschen Grenze. Das Land bekommt eine Atempause, die Innenminister Thomas de Maizière heute mit Zahlen belegt.
Im letzten Quartal 2015 wurden noch über 500.000 Asylsuchende erfasst. Im ersten Quartal waren es knapp 170.000. Das entspricht einem Rückgang von 66%.
Eine Entwicklung, die Thomas de Maizière auch den nationalen Maßnahmen zuschreibt, die der Bundestag beschlossen hat, wie etwa die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten oder konsequentere Abschiebungen. Erst auf Nachfrage räumt der Innenminister ein.
Es lässt sich überhaupt nicht bestreiten, dass der Rückgang der Zugangszahlen nach Deutschland ganz wesentlich zurückzuführen ist auf das Schließen der Balkanroute.
Eine Entscheidung, für die die Bundesregierung Österreich und Ungarn deutlich kritisiert hat.
Allerdings ist mit dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs und dem EU-Türkei-Abkommen dieser Streit erledigt. Es gibt ihn nicht mehr, denn es gibt jetzt eine europäische Lösung.
Wie sich diese europäische Lösung mittelfristig auf die Zahl der Flüchtlinge auswirkt, die nach Deutschland kommen, kann de Maizière noch nicht abschätzen und will deshalb auch noch keine Prognose für das laufende Jahr abgeben. Zu hoch ist nach wie vor die Zahl der unbearbeiteten Asylanträge. 400.000 stapeln sich auf den Schreibtischen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF. Durch den Rückstau ist auch die Dauer der Asylverfahren gestiegen, die inzwischen durchschnittlich bei rund 6 Monaten liegt. Das, so BAMF-Chef Jürgen Weise, liege aber vor allem daran, dass die Abarbeitung der Altfälle erheblich vorankomme. Wer jetzt einen Antrag stelle, müsse maximal 3 Monate warten. Auch bei einem weiteren Problem sieht Weise Licht am Ende des Tunnels. Bisher wurden Flüchtlinge häufig mehrfach registriert, von Ausländerbehörden, der Bundespolizei oder in Erstaufnahmeeinrichtungen, weil die verschiedenen Stellen ihre Daten nicht austauschen durften. Seit einigen Wochen gibt es ein zentrales Register, in das alle ihre Daten einspeisen.
Jeder Mensch, der irgendwo von irgendeiner Behörde angetroffen wird, gibt Fingerabdruck, Lichtbild, persönliche Daten an. Das wird eingegeben in das Ausländerzentralregister.
Bis spätestens im Herbst will das BAMF so verlässliche Aussagen darüber treffen können, wie viele Flüchtlinge sich tatsächlich in Deutschland aufhalten.
Aus Berlin war das Julia Barth. Der sogenannte Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei ist umstritten. Das hatte gerade gestern erst wieder der ARD-Deutschland-Trend belegt. Eine Mehrheit der Deutschen lehnt die Vereinbarung ab, nach der Griechenland im großen Stil Flüchtlinge in die Türkei abschiebt, wofür dann im Gegenzug eine bestimmte Zahl Schutzsuchender mit anerkannten Asylgründen nach Europa einreisen darf. Griechenland setzt diesen Pakt zurzeit um. Heute wurden wieder Migranten abgeschoben. Aus Athen, Wolfgang Landmesser.
Auch diesmal halfen die Proteste nichts. Schäm dich, EU, und Freiheit für Flüchtlinge, riefen ein paar Dutzend Demonstranten hinter dem Zaun am Hafengelände. Einige sprangen ins Wasser und versuchten, am Ankerseil hochzuklettern, um die Boote am Auslaufen zu hindern. Aber die Schiffe mit den Flüchtlingen fuhren trotzdem Richtung türkische Küste ab. Insgesamt 124 Männer aus Pakistan, Indien, Marokko, dem Irak und Palästina waren an Bord. In jedem Einzelfall liege eine Abschiebeentscheidung vor, sagte Eva Moncure, Sprecherin der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Keiner von ihnen hat in letzter Minute angezeigt, dass er internationalen Schutz beanspruchen möchte. Die Abschiebung lief ähnlich ab wie am Montag, als bereits über 200 Flüchtlinge in die Türkei zurück mussten. Mit Bussen wurden die Menschen am Morgen aus dem zentralen Flüchtlingslager auf Lesbos an den Hafen gebracht. Von den Lagern auf Samos und Kos kamen die anderen Flüchtlinge mit einer Fähre nach Lesbos und wurden von Polizisten auf ein anderes Boot begleitet, das sie dann in den türkischen Hafen Dikili brachte. Parallel zu den Abschiebungen nach dem EU-Türkei-Abkommen wurden auch rund 100 Flüchtlinge nach einem bilateralen Vertrag in die Türkei zurückgebracht. Den Vertrag über die Ausweisung illegal eingereister Menschen hatte Griechenland mit der Türkei vor 14 Jahren geschlossen. Bis Anfang dieses Jahres war er aber nur selten angewendet worden. Auf den griechischen Inseln gibt es immer häufiger Proteste gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. So kam es im Hafen der Insel Leros zu Tumulten zwischen Einwohnern und der Küstenwache. Rund 200 Flüchtlinge wurden gestern von Chios nach Leros gebracht. Dadurch sollte Platz in einem Camp geschaffen werden, um Flüchtlinge aufzunehmen, die seit einer Woche direkt am Fähranleger kampiert hatten. Auch auf Chios kam es gestern zu Krawallen, als Einwohner versuchten, das Lager am Hafen zu stürmen. Inzwischen hat sich die Situation dort etwas beruhigt. Die Flüchtlinge zogen vom Fähranleger in ein permanentes Camp um. Insgesamt 6.500 Flüchtlinge sind noch auf den Inseln, die meisten von ihnen in geschlossenen Lagern. Die Situation dort ist sehr angespannt. Die Menschen würden nur unzureichend versorgt, kritisierte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die Unterbringung und die Qualität der Nahrungsmittel sei schlecht. Außerdem erhielten die Flüchtlinge zu wenig Informationen über ihren Status und wie es mit ihnen weitergeht.
Der NATO-Russland-Rat war eigentlich gegründet worden, um Vertrauen aufzubauen zwischen den Gegnern aus den Zeiten des Kalten Krieges. Seit 2002 gibt es dieses Gremium, aber seit 2014 hat es nicht mehr getagt. Denn vor 2 Jahren hat Russland die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim annektiert. Und das hat das Vertrauen untergraben, ebenso wie der blutige Konflikt im Osten der Ukraine, in den Russland ja verwickelt ist. Jetzt will der NATO-Russland-Rat sich aber wieder treffen. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg seit seinem Amtsantritt betont, wie wichtig es sei, die Gesprächskanäle nach Moskau nicht vollends zufrieren zu lassen. Und so war der Dialog auch trotz der Ukraine-Krise nie gänzlich zum Erliegen gekommen. Zuletzt hatten sich zum Beispiel Stoltenberg und der russische Außenminister Lavrov am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar getroffen. Doch dass nun auch der NATO-Russland-Rat wiederbelebt werden soll, dürfte allgemein als Signal gewertet werden, dass beide Seiten durchaus Interesse an einem tieferen Dialog, an einer vorsichtigen Annäherung haben. Schon Ende vergangenen Jahres zeichnete sich ab, dass dieses wichtigste Gesprächsforum, das die NATO und Russland haben, in absehbarer Zeit zusammentreten könnte. Gefragt danach, erklärte NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Dezember: Ich spreche mich vehement dafür aus, den direkten Dialog mit Russland zu entwickeln. Es hat diverse Treffen auf verschiedenen Ebenen gegeben. Aber der NATO-Russland-Rat ist seit langer Zeit nicht zusammengetreten. So Stoltenberg damals im ARD-Hörfunk-Interview. Insbesondere die Bundesregierung hatte seit längerer Zeit darauf gedrängt, ein Treffen des NATO-Russland-Rats anzuberaumen. Der hatte zuletzt im Juni 2014 getagt und lag seitdem wegen des russischen Verhaltens in der Ukraine-Krise auf Eis. Genau dieses Thema, die Ukraine, soll nun in der ersten Sitzung seit langem angesprochen werden, wie das NATO-Hauptquartier jetzt mitteilt. Schon im Dezember hatte Stoltenberg erklärt, man werde sich bemühen, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Das liegt nahe, da die Ukraine eine so wichtige Angelegenheit ist. Wir müssen alles tun, um eine friedliche Verhandlungslösung für den Osten der Ukraine zu finden.
In Eastern Ukraine.
Auch über den Antiterrorkampf und den Konflikt in Afghanistan soll in der ersten Sitzung, die irgendwann in den nächsten 14 Tagen stattfinden soll, geredet werden. Die NATO versucht es im Umgang mit Russland seit längerem mit einer Doppelstrategie. Zum einen hat sie jegliche praktische Zusammenarbeit mit Moskau eingestellt und hat ihre Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten, etwa in Polen oder dem Baltikum, stark erhöht. Gleichzeitig versucht sie, den Dialog mit Moskau nicht gänzlich vereisen zu lassen. Eine starke NATO ist die beste Grundlage für Gespräche mit Russland, so lautet ein Mantra des Generalsekretärs. Auf diesem schmalen Pfad versucht sich die Allianz nun weiter zu bewegen. Man setze den Dialog fort. Zum normalen Betrieb, zum Business as usual, werde man aber nicht zurückkehren, solange Russland nicht internationales Recht beachte, heißt es von Seiten der NATO.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die katholische Kirche, der wird oft vorgeworfen, in Sachen Liebe und Sexualität völlig überkommene Dogmen zu pflegen. Papst Franziskus hat da von Anfang an eine gewisse Fortschrittlichkeit signalisiert und unter anderem hat er in den vergangenen Jahren im Vatikan 2 Bischofssynoden zur Ehe und Familie einberufen. Und da gab es äußerst kontroverse Diskussionen. Die Synoden können aber nur beraten. Die offizielle Position ist Sache des Papstes. Und Franziskus hat heute sein Lehrschreiben Freude der Liebe vorgelegt. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Ein Lehrschreiben über die Liebe und der Papst als Autor. Das ist ungewöhnlich, überraschend, eine kleine Revolution, wenn Franziskus schreibt, wir dürfen die erotische Dimension der Liebe keineswegs als ein geduldetes Übel verstehen. Papst Franziskus öffnet ein neues Kapitel in der Sexualmoral der katholischen Kirche. Er versucht, Lehre und Lebenswirklichkeit miteinander zu versöhnen. Beispielsweise, wenn er davon spricht, dass eine Ehescheidung in manchen Fällen unausweichlich ist. Doch am Prinzip hält der Papst fest, die Ehe ist unauflöslich. Eine Scheidung und zweite Ehe führen zum Ausschluss von den Sakramenten. Die in Umfragen ermittelte Erwartungshaltung vieler Kirchenmitglieder war eine Öffnung der Kirche für wiederverheiratete Katholiken. Diese Erwartung wird in dem Dokument vordergründig enttäuscht. Es gebe keine Patentrezepte, schreibt Franziskus. Und der Wiener Kardinal Christoph Schönborn muss den im Vatikanischen Pressesaal versammelten Journalisten erklären, wie das der Papst meint.
In diesem Text ist keine Tür geschlossen. Es wird eingeladen, hinzuschauen. Die Frage zum Beispiel, wie seid ihr mit euren Kindern umgegangen im Ehekonflikt? Ja, dass diese Frage gestellt wird und dass gezeigt wird, es gibt Gott sei Dank Wege der Versöhnung, es gibt Wege des Neuanfangs. Und der Papst sagt deutlich, schließt die Türen nicht.
Konkret lädt Franziskus Betroffene ein, im Gespräch mit dem Pfarrer ihren Ort in der Kirche zu erkennen. Die Geistlichen erinnert er dabei an das Prinzip der Barmherzigkeit. Man dürfe moralische Gesetze nicht anwenden, als seien sie Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft. Daraus und aus zwei Fußnoten im Text können wieder verheiratete Katholiken den Schluss ziehen, dass sie nach einer gründlichen Prüfung des Gewissens und des Einzelfalls wieder zur Kommunion gehen können. Viele Katholiken hatten sich noch deutlichere Worte erwartet, sagt der Vatikanexperte Marco Politti.
Gewiss wird ein Teil der öffentlichen Meinung enttäuscht sein unter den Gläubigen, aber andererseits werden sich die Priester, die Beichtväter und auch die Bischöfe, die den Menschen nahe sind, auch gestärkt fühlen, doch den Weg der Barmherzigkeit zu gehen.
Das Thema homosexuelle Partnerschaften wird in dem Schreiben nur am Rande gestreift. Franziskus lehnt jede Form von Diskriminierung ab, wendet sich aber ausdrücklich gegen die Gleichstellung homosexueller Verbindungen mit der Ehe. In den beiden vorangegangenen Synoden gab es massive Widerstände, vor allem von afrikanischen Bischöfen, gegen die Öffnung der katholischen Kirche für homosexuelle Paare.
Aus Rom war das Tilman Kleinjung. Aus dem Vatikan kommt also ein ganz neuer Ton, aber keine Revolution. Die hatte Franziskus wohl auch nicht vor. Wie die einzelnen Gemeinden und Bischöfe auf die neue Linie reagieren, das dürfte je nach Land und Kontinent ganz unterschiedlich ausfallen. Denn dass die Meinungen da weit auseinandergehen, das hatten die Bischofssynoden im Vatikan ja schon gezeigt. Die Reaktionen in Deutschland kennt Theo Dirkes.
Die Deutsche Bischofskonferenz wertete das Papier als großen Schritt nach vorn für die katholische Kirche. Pressesprecher Matthias Kopp hob besonders hervor, dass dem Papst zufolge nicht mehr alles in Rom entschieden werden müsse.
Das heißt, der Papst lässt den nationalen Ortskirchen, der deutschen, der niederländischen, der thailändischen Bischofskonferenz einen großen eigenen Interpretations- und Entscheidungsspielraum.
Christian Weißner, der Sprecher der kritischen Initiative Wir sind Kirche, lobte das Papier als wichtigen Schritt in die Zukunft und Weichenstellung für die dringend notwendige Entwicklung in der katholischen Sexualmoral.
Jetzt liegt es vor allen Dingen aber an den Bischöfen, an den Ortskirchen und auch an den theologischen Wissenschaften, das, was Franziskus als Freiraum vorgegeben hat, seine Impulse aufzugreifen.
Auch Präsident Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland, also der oberste Vertreter des katholischen Kirchenvolks, lobte das Papstschreiben als Ermutigung. Franziskus gebe der Gewissensentscheidung der Gläubigen und der Seelsorger neues Gewicht.
Er bekräftigt die Prioritätensetzung allen christlichen Handelns, nämlich die Nächstenliebe als das leitende Prinzip für alles kirchliche und christliche Handeln. Und das barmherzige Zugehen auf den jeweiligen Einzelfall ist wichtiger als die, wie er das nennt, kalte Schreibtischmoral.
Der Schwulen- und Lesbenverband in Deutschland bezeichnete das Schreiben als Schlag ins Kontor. Der Papst hatte grundsätzlich abgelehnt, homosexuelle Partnerschaften als gleichwertig mit der Ehe zu bezeichnen. Manfred Bruns, LSVD-Sprecher aus Karlsruhe.
Der Papst hat zu den Homosexuellen die dogmatische Haltung der katholischen Kirche betont. Nur der Ton ist freundlicher.
Zum Papstbrief war das ein Beitrag von Theo Dirkes. Wo nach Erdöl und Erdgas gebohrt wird, da fällt hochgradig belasteter Schlamm an. Tausende Tonnen Bohrschlamm. Produziert werden sie vor allem in Niedersachsen, aber Niedersachsen hat keine Deponien für die gefährlichen Abfälle. Also werden sie in andere Bundesländer transportiert, unter anderem nach Nordrhein-Westfalen. Das ist alles bergrechtlich genehmigt. Dennoch, sagen Kritiker, ist es der reine Giftmülltourismus. Den will NRW-Umweltminister Johannes Remmel jetzt ausbremsen. Einzelheiten von Jürgen Döschner.
Alarmiert durch die WDR-Recherchen über massenhafte Bohrschlammimporte aus Niedersachsen zieht Nordrhein-Westfalen nun die Notbremse. NRW-Umweltminister Remmel kündigte heute gegenüber dem WDR an, den weiteren Transport giftiger Abfälle aus der Öl- und Gasindustrie nach Nordrhein-Westfalen vorerst stoppen zu wollen.
Ich habe Gespräche aufgenommen mit dem Unternehmen, was den Transport betreut, und der Gesellschaft, die die Deponie betreibt, um zu erreichen, dass wir jetzt erstmal einen zeitlichen Aufschub bekommen, dass wir die Transporte nicht weiterführen, jedenfalls in den nächsten 6-8 Wochen.
Zwar hat der Minister keine rechtliche Handhabe, ein regelrechtes Moratorium zu verhängen. Angesichts der öffentlichen Diskussion, die die Nachrichten über die Borschlamm-Importe ausgelöst haben, setzt Johannes Remmel aber darauf, dass die betroffenen Unternehmen seiner Bitte nachkommen.
Ich verspreche mir davon, dass es eine gewisse Einsicht gibt, weil es ja auch eine kritische Öffentlichkeit gibt, die nachfragt, was passiert denn da eigentlich? Und um das in einem ordentlichen Rahmen miteinander regeln zu können, braucht man auch die Ruhe und muss nicht den Druck befürchten des nächsten und übernächsten Transports.
Die beabsichtigte Denkpause will der NRW-Umweltminister unter anderem dazu nutzen, um sich gemeinsam mit seinem grünen Amtskollegen aus Niedersachsen einen Überblick darüber zu verschaffen, wie groß das Borschlamm-Problem überhaupt ist und wie man es möglichst gemeinsam lösen kann.
Ich möchte mit der niedersächsischen Landesregierung mir einen gesamten Überblick verschaffen, um wie viele Tonnen es im Ganzen geht. Was ist das Konzept von Niedersachsen? Weil sie ja über 500 Borschlammplätze aufbereiten, untersuchen wollen in den nächsten 2 Jahren.
Darüber hinaus will der NRW-Umweltminister der Frage nachgehen, wie gefährlich diese Schlämme sind und ob sie dort, wo sie bislang untergebracht wurden, auch tatsächlich sicher sind. Der WDR hatte Anfang März berichtet, dass allein aus 3 bislang sanierten Borschlammgruben in Niedersachsen über 700.000 Tonnen giftiger Abfälle in verschiedenen Bundesländern entsorgt worden sind. Etwa die Hälfte davon landete in Nordrhein-Westfalen. Weitere 200.000 Tonnen sollen in den kommenden 2 Jahren folgen. Borschlämme gelten als gefährlicher Sondermüll, da sie unter anderem krebserregende Ölrückstände, giftige Schwermetalle und radioaktive Partikel enthalten können.
Die Verleihung der renommierten Grimme-Preise im westfälischen Marl ist üblicherweise eine große Gala für die Fernsehschaffenden. Doch heute könnte die Feierlaune etwas getrübt werden, denn einer der Preisträger hat abgesagt, Jan Böhmermann. Ihm sei nicht zum Feiern, sagte er. Die Affäre um sein Schmähgedicht über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan ist ihm offenbar über den Kopf gewachsen. Aus Marl, Ludger Fortmann.
Wollt ihr einmal so drehen?
Blitzlichtgewitter am roten Teppich am Nachmittag vor dem Adolf-Grimme-Institut in Marl im Ruhrgebiet. Beim Presseempfang werden die Preisträger mit schweren schwarzen Limousinen vor dem roten Teppich abgesetzt. Einer fehlt, Jan Böhmermann. Der junge Satiriker war von der Jury für seine Satire über den ehemaligen griechischen Finanzminister Giannis Varoufakis ausgezeichnet worden. Doch wegen des Wirbels nach seiner Satire über den türkischen Staatschef und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte der Fernsehmoderator seine Teilnahme für heute Abend abgesagt. Die Leiterin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, hatte noch bis tief in die Nacht mit Böhmermann telefoniert. Sie findet es schade, kann aber die Absage verstehen. Zu groß muss wohl zurzeit der Druck auf Böhmermann sein. Das Urteil der Jury rückgängig machen, so wie einige Kritiker es fordern, das käme nicht in Frage.
Nein, Herr Böhmermann ist ein Grenzgänger und diese Grenzen lotet er immer wieder aus und dehnt sie eben auch aus. Das machen Satiriker so, das gehört sich so. Und wir sind ein Medienpreis und es würde eher nicht nur ein schlechtes Licht auf uns fallen, sondern es geht hier um das Gut der Meinungsfreiheit. Und ich habe in keiner Minute mit Gedanken gespielt, ihn auszuladen. Im Gegenteil, ich denke, wir sollten ihn unterstützen.
Daher will sie am Abend auch vor der Veranstaltung erklärende Worte an das Publikum richten. Zu sehen ab 19.15 Uhr in einem Livestream des Senders Dreisat, der auch die Gala aus dem Theater Mahl überträgt. Viele Künstler wie Uli Dittrich halten sich mit Kommentaren zu Böhmermann zurück.
Das kommentiere ich gar nicht.
Der Schauspieler Jörg Hartmann, der zusammen mit dem Produktionsteam für Weißensee ausgezeichnet wird, macht der Fall Böhmermann nachdenklich.
Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung und auch die künstlerische Freiheit, das sind ganz große Pfunde, die wir hier in diesem Land haben und das sollte gepflegt werden.
15 Preise werden ab 19:30 vergeben, überwiegend Produktionen der öffentlich-rechtlichen Sender. Aber in diesem Jahr sind auch einige Sendungen der Privatsender dabei. Erstmals werden auch Sendungen ausgezeichnet, die sich an Kinder und Jugendliche richten und auch herausragende journalistische Produktionen. Beispiel Olli Dittrich und sein Team erhält die Trophäe für Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war.
Wir haben uns alle wahnsinnig gefreut. Ich bin ja auch nur einer von mehreren aus einem ganz tollen Team. Alleine hätte ich das ja gar nicht gestemmt. Und deswegen haben wir uns alle wahnsinnig gefreut, denn das war eine besondere Arbeit.
Zur Preisverleihung der Grimme-Preise heute Abend war das Ludger Fortmann. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.